Im Westen hatte man große Hoffnung. Hoffnung auf einen sich anbahnenden Frieden, der bislang so fern schien in der Ukraine. Doch der Wagner-Aufstand vor wenigen Tagen scheiterte. Der russische Präsident Putin bleibt im Amt und ein Bürgerkrieg bleibt weiterhin aus. Doch Putin scheint geschwächt und gerade das sehen viele Politikerinnen in Deutschland als eine Chance, dass man einem Frieden in der Ukraine näher kommen kann. Im Interview bei Politik mit Stil begrüße ich nun eine Frau, die sich viel mit Außenpolitik und dem Krieg in der Ukraine beschäftigt. Ich begrüße ganz herzlich Katja Leikert von der CDU. Sie ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss im Deutschen Bundestag. Frau Leikert, vielen Dank für Ihre Zeit. Herzlich willkommen bei Politik mit Stil.
Vielen Dank.
Frau Leikert, ist Putin unbezwingbar?
Also, das wäre eine Hoffnung, aber die sich so in der Realität nicht abzeichnet. Auch nicht der Aufstand der Wagner-Truppen, der war ja schneller zu Ende, als man schauen konnte. Also, den Eindruck kann man leider nicht bestätigen.
Nun stellt sich ja die Frage, wir haben ja diesen Aufstand gesehen, die Welt hat mit großem Interesse dahin geblickt und tatsächlich ging er ja schnell vorüber. Aber ist tatsächlich so ein Bürgerkrieg dann die beste Chance, um so einem Frieden tatsächlich näher zu kommen?
Es waren ja nicht die Bürger, ne? Das war ja eine private Söldnergruppe, die auch nochmal eigene Interessenslagen hat. Schön wäre es natürlich, wenn sich oppositionelle Kräfte stärker durchsetzen könnten. Aber alle Informationen, die mir vorliegen über die Festigkeit des Regimes in Russland, deuten darauf hin, dass wir mit Putin noch länger rechnen müssen.
Länger heißt wie lange?
Das ist eine gute Frage, aber zunächst einmal müssen wir uns darauf einstellen, dass wir mit Russland umgehen müssen, mit der Aggression Russlands in der Ukraine.
Nun stellt sich ja die Frage, wie geschwächt ist Putin durch diesen Aufstand? Denn tatsächlich gab es diesen Aufstand, er hat aber nur wenige Tage angehalten. Und die Frage ist er überhaupt geschwächt oder wird er jetzt noch aggressiver werden?
Ich glaube, er setzt einfach die militärischen Maßnahmen mit dem jetzt zu einem Stellungskrieg sich verfestigten Situation in der Ukraine fort. Ich kann nicht sehen, und das ist auch nicht das, was aktuell diskutiert wird, dass wir wirklich jetzt mit beispielsweise einem Atomschlag durch Russland rechnen müssten. Das war ja immer so das Damoklesschwert, was die ganze Zeit gezeichnet wurde. Aber es hätte ja auch Folgen für Russland. Also dann wäre natürlich ganz klar auch die Zweitschlagskapazität, die Amerikaner haben, die würde schnell im Raum stehen.
Aber ist er geschwächt?
Wie gesagt, ich kann das nicht feststellen. Und wenn wir uns die Lage angucken in der Ukraine, dann setzt sich der Krieg so fort, wie wir es ja die ganze Zeit gesehen haben. Die Ukraine kämpft ja tapfer zurück. Es sind jetzt um die 160 Quadratkilometer, die die Ukraine zurückgewonnen hat. Aber das ist noch kein substanzieller Rückschlag für Putin. Das muss man leider auch ganz klar sagen.
Jetzt haben Sie gerade die lange angekündigte Gegenoffensive von der Ukraine angesprochen. Die müssen wir erwähnen, denn es wird ja schon seit diesem Winter aus Seiten der Ukraine angekündigt, dass so eine Offensive folgt. Jetzt läuft die schon seit einigen Wochen und Sie haben ja auch gesagt, so erfolgreich, wie man sich das erhofft, gewünscht hatte, läuft das nicht. Unter welchem Druck steht da jetzt auch die Ukraine, schnell liefern zu müssen, gerade entgegen dem Westen jetzt endlich was liefern zu müssen?
Naja, es sind ja mittlerweile schon ukrainische Generäle, die wirklich auch genervt sind von ein Stück weit dem, was im Westen diskutiert wird, als wäre es so einfach, die russischen Verteidigungslinien, die jetzt gezogen wurden, die in mehrfacher Reihung stehen, die zu durchbrechen. Das sind hauptsächlich Panzerminen, die ausgelegt wurden. So leicht sind die nicht zu überwinden. Dann der Beschuss aus der Luft. Also das ist eine Situation, die es natürlich den ukrainischen der ukrainischen Streitkraft sehr, sehr schwer macht, jeden einzelnen Meter zurückzugewinnen.
Und dennoch stellt sich ja die Frage, weil in Deutschland blicken ja viele interessiert auf diesen Krieg, manche skeptischer, manche mit mehr Euphorie und mehr Optimismus, aber früher oder später gibt es da nicht auch diesen Druck aus der Bevölkerung, beziehungsweise diesen Wunsch, schnell Ergebnisse sehen zu wollen, weil man das nicht mehr lange zusehen will, wie dieser Krieg vorangeht?
Also diese Kriegsmüdigkeit oder sagen wir mal den Rückgang an Aufmerksamkeit, deswegen bin ich auch wirklich froh, dass wir das Thema heute hier mal wieder besprechen. Das kann man natürlich schon feststellen auf der einen Seite. Und auf der anderen ist es aber so, dass die Mehrheit der Deutschen, wenn wir uns angucken, wie die Umfragen sind, immer noch mit 71% harte Maßnahmen gegen Russland befürworten, auch die Sanktionen beispielsweise, obwohl sie genau wissen, was das natürlich auch für Folgen hat, wirtschaftliche, für uns selbst. Von daher kann man eigentlich nicht feststellen, dass die Ernsthaftigkeit, um die es geht, bei dem Zurückdrängen der Russen, dass diese Ernsthaftigkeit irgendwo in Frage gestellt würde, substanziell.
Nun haben Sie gerade Umfragen erwähnt. Tatsächlich sagen aber auch die Umfragen, dass sich eine Mehrheit der Deutschen mehr diplomatische Bemühungen wünscht. Ja. Da geht es ja mit der Union, die sagt dann immer, die Waffenlieferungen sind dann doch das beste Mittel der Wahl.
Keiner wird sich mehr wünschen. Ich glaub, da gibt es überhaupt keine Differenzen zwischen niemandem, egal in welchem politischen Lager, dass so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand kommt, aber natürlich zu Konditionen, die der Ukraine nützen und nicht Russland nützen. So, und die Bedingungen für einen Frieden, die dürfen natürlich kein Diktatfrieden sein durch Russland oder irgendeine Form von Unterwerfung. Oder territorialen Ansprüchen, die dann Russland stellen würde. Von daher sind die Voraussetzungen für einen Frieden ganz klar gezeichnet auch. Und was vielleicht auch wichtig ist, ist, dass von europäischer Seite und von deutscher Seite auch ganz klar ist, welche Sicherheitsgarantien dafür gegeben werden müssen. Es ist ja viel immer die Rede darüber, inwiefern die Ukraine zukünftig in der NATO auch eine Mitgliedschaft haben sollte oder in der Europäischen Union. Beides ist aus unserer Sicht wünschenswert. Beides wird auch noch ein Weg lang sein, aber es ist richtig, dass am nächsten NATO-Gipfel jetzt am 10.11. Juli diese Perspektive für die Ukraine ganz klar aufgezeigt werden sollte.
Mit dem Bewusstsein, dass das ja auch Putin provozieren könnte.
Ja, aber das kann nicht das Argument sein. Also der Einzige, der wirklich aggressiv agiert hat, ist nach wie vor Russland. Ich glaube, das Narrativ darf man nie umdrehen. Und es gab einfach keinen objektiven Grund für Russland, so zu agieren, wie es den Angriff vorgenommen hat. Also ich glaube, die Geschichte darf man nie anders erzählen, als man sie erzählen sollte.
Und am Ende des Tages geht es ja aber dennoch immer um die Frage, wie kann man zu einer friedlichen Lösung, wie kann man zum Frieden kommen? Braucht man da auch nicht etwas Kompromissbereitschaft?
Ja klar, aber nicht zu den Bedingungen Russlands in der Form. Also das muss ganz klar, es geht ganz klar nochmal um die territoriale Unversehrtheit der Ukraine.
Auch was
die Krim-Gebiete betrifft. Und es darf kein Diktat von Seiten Russlands geben. Also das steht außer Frage. Wenn wir das zulassen, sind auch völkerrechtliche Grundsätze in Frage gestellt.
Und kann man aber so wirklich einer friedlichen Lösung näher kommen, wenn man auch, es ist zugespitzt gesagt, aber auch keinen Millimeter auf Putin zukommt, wenn man wirklich doch diesen Frieden haben will und diesen so schnell wie möglich,
also jetzt
muss man
ja
dann nicht die Kompromissbereitschaft auch etwas in Russlands Richtung haben, so schrecklich das klingen mag?
Ich bin ja jetzt nicht im Verdacht, die Regierungssprecherin der Ampel zu sein, aber eins muss man ja wirklich sagen, das Bemühen sowohl von der Außenministerin als auch von Olaf Scholz, die waren wirklich ernsthaft und die waren da. Es gibt viele andere Nationen, die sich eingebracht haben, von der Türkei bis zu China. Wie ernst es jeweils gemeint war, sei mal dahingestellt. Es liegt einzig und alleine an Putin.
Das heißt, für Deutschland muss weiterhin das Mittel der Wahl sein, die militärische Unterstützung der Ukraine, um dann schließlich zu so einem Status zu kommen, dass Putin sich zurückziehen muss.
Das ist die richtige Konsequenz und deswegen ist es auch richtig, weiterhin Waffen an die Ukraine zu liefern. Und die Amerikaner haben es ja ganz klar gesagt, das hört sich auch nicht nett an, aber solange eben die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO nicht Status quo ist, wird die Ukraine so, ja, wird man sowas wie eine Stachelschwein-Strategie fahren müssen, eben die Ukraine so gut auszustatten und auszurüsten, dass sie eben wehrhaft ist gegenüber Russland. Ist das schön? Nein, das ist die schlechteste, die teuerste Lösung für alle. Aber so ist es eben, wenn einer nicht den Frieden will.
Würde das auch bedeuten, dass man den Wünschen nachkommt, beispielsweise Flugabwehrsysteme, aber auch vor allem Kampfjets zu liefern?
Also Flugabwehrsysteme liefern wir bereits. Und Deutschland ist mittlerweile der zweitgrößte Ausstatter und militärische Ausrüster und Unterstützer der Ukraine. Da ist die Ampelregierung nach langem Zögern ja dann doch auf den richtigen Weg, so wie wir es sehen, eingeschwenkt. Ja, auch im Zuge so eines langen Krieges wird man irgendwann darüber sprechen müssen, inwiefern Kampfjets eben auch gebraucht werden.
Das heißt, ja oder nein?
Ja.
Nun, Frau Leikert, wenn wir darauf blicken, wie natürlich dieser Krieg auch welche Auswirkungen der hatte, gerade auf die politische Schwerpunktsetzung in Deutschland, dann haben wir gemerkt, der Sicherheitsbegriff wurde ein sehr wichtiger, gerade im vergangenen Jahr. Und das hat jetzt auch dazu geführt, dass die Ampelkoalition die nationale Sicherheitsstrategie vorgestellt hat. Und da geht es eben darum, dass man den Sicherheitsbegriff weit, breit versteht. Es geht nicht nur um die außenpolitische Sicherheit, aber auch beispielsweise um warmes Wasser oder um Medikamentenversorgung. Mhm. Die Union nennt jetzt diese nationale Sicherheitsstrategie als blutleer, auch als Partei, die ja für Sicherheit steht, aber ist nicht genau das, was die Ampel da gerade macht, nämlich den Sicherheitsbegriff breit zu verstehen. Ist das nicht der große Wurf, den man sich gewünscht hatte?
Also sagen wir mal so, die Erkenntnis, dass die Sicherheit mehr ist jetzt als Landesverteidigung, die ist ja nicht neu. Ne? Die steht schon in Weißbüchern von Anfang des Jahrtausends drin. Der Begriff integrierte Sicherheit, das ist auch nichts Neues.
Und dennoch hat es die Union in 16 Jahren nicht geschafft, so eine Sicherheitsstrategie zu präsentieren.
Erstmal ist es gut, dass wir eine nationale Sicherheitsstrategie jetzt mal zusammengefasst haben, schwarz auf weiß stehen haben als die großen Linien. Jetzt geht es aber um die Umsetzbarkeit des Ganzen. Dafür sehen wir nicht die Mittel eingestellt. Also wir haben jetzt zwar diesen Papiertiger sozusagen, aber das, was wir kritisieren, ist, dass wir schneller in die Umsetzung kommen müssten. Und wenn wir uns angucken, was da drin steht, dann ist es ja erstmal gut, beispielsweise das 2%-Ziel der NATO auch zu erfüllen. Und wir sehen jetzt bei der Umsetzung, dass gerade mal 1 Milliarde eingeplant ist. Klar ist, das muss man auch sagen, Rüstungsbeschaffung dauert natürlich auch eine Zeit, aber die Ampel könnte durchaus ambitionierter an der Stelle handeln.
Heißt konkret?
Ja, die Rüstungsaufträge jetzt so zu vergeben, dass dann auch so schnell wie möglich die Mittel abfließen, die Bundeswehr ausgestattet ist. Ich habe vorhin ja auch kurz erwähnt, was wir alles geliefert haben an die Ukraine. Wir sind der zweitgrößte Ausstatter und das hat natürlich Folgen. Wir müssen für unsere eigene Verteidigungsfähigkeit sorgen. Und die ganzen Leoparden, Marder, Geparden, alles, was wir geliefert haben, Iris-T und so weiter, Panzerhaubitzen, all das müssen wir natürlich auch wieder national zur Verfügung haben, so schnell wie möglich. Vor allem auch Munition für die Ukraine.
Wie blicken Sie dann darauf, dass heute wurde der Haushaltsentwurf vorgestellt für das kommende Jahr? Und auch laut diesem Haushaltsentwurf schafft man es nicht anscheinend, das 2%-Ziel der NATO einzuhalten. War das realistisch oder hätte man das schaffen können?
Aus meiner Sicht ist das ganz klar realistisch gewesen. Es ist ja keine neue Diskussion. Wir von Seiten der CDU/CSU haben das ja schon lange eingefordert. Es ist immer an der SPD gescheitert. Es bringt jetzt aber auch nicht zurückzugucken, sondern einfach wirklich die Ampelregierung dazu aufzufordern, mit Nachdruck die Bündnisverteidigungsfähigkeit Deutschlands auch und die nationale aufrechtzuerhalten.
Frau Leikert, lassen Sie uns zum Schluss unseres Gesprächs noch auf ein Thema blicken, das auch ein politisches Beben sicherlich hier in Berlin verursacht hat, zumindest bei einer Partei, den Grünen. Es geht um den neuen EU-Asylkompromiss. Demnach sollen ja die Asylverfahren schon an den EU-Außengrenzen stattfinden. In Asylzentren sollen dann gerade die Personen, die aus sicheren Herkunftsstaaten in Schnellverfahren geprüft werden. Gilt nach diesem Kompromiss immer noch das Grundrecht auf Asyl?
Ja, selbstverständlich. Deutschland hat sich dem verpflichtet. Auch ist ja auch der größte Aufnehmer von Asylsuchenden innerhalb Europas. Nur ist es mittlerweile so eine Situation geworden, das kennt jeder aus seinen Kommunen. Ich kenne es bei mir aus Bruchköbel, Hanau, überall in meinem Kinzigkreis, aus dem Kreis, wo ich komme, in Gesamtdeutschland. Alle Kommunen stoßen da an ihre Grenzen der Aufnahmefähigkeit. Und wir sprechen jetzt nicht über irgendwelche, das ist ja nicht irgendwie abstrakt, wenn wir feststellen, dass in den ersten 5 Monaten dieses Jahres 125.000 Asylanträge gestellt wurden. Deutlich über dem, was in den letzten Jahren gestellt wurde. Das Asylsystem in Europa zu reformieren, ist zugegeben eine ganz, ganz große Aufgabe. Der Kompromiss, der jetzt gefunden wurde, ist erstmal das Beste, was wir überhaupt haben könnten. Und wenn jetzt die Grünen kommen und sagen, an den Außengrenzen, das kann man wieder nicht machen. Also der Vorschlag der EU-Kommission ist ja, dass diejenigen, die eine Aufnahmewahrscheinlichkeit von weniger als 20% haben, dort schon zurückgewiesen werden. Wenn das jetzt schon wieder in Frage gestellt wird, weil man diese Aufnahmezentren an den Grenzen nicht haben möchte. Klar sind das keine schönen Bilder, aber es ist halt eine Realität. So, oder das Thema Ausweitung von sicheren Herkunftsstaaten. Also teilweise werden Länder als nicht sichere Herkunftsstaaten eingestuft, wo Deutsche Urlaub machen. Also ich meine, da stimmt ja irgendwas nicht an der Stelle. Und deswegen ist dieses die Zurückweisung von denjenigen, die über sichere Herkunftsstaaten zu uns kommen möchten, so wichtig. Ja, und dann kommt zu dem Thema Verteilmechanismus, der dritte Part des Asylkompromisses. Da haben wir immer noch Länder wie Ungarn und Polen, die nicht mitmachen. Aber die anderen Länder, die mitmachen, das ist für Deutschland so wichtig, weil eben zu uns die meisten Asylsuchenden kommen. Und von daher wäre es sehr, sehr wichtig, dass jetzt alle, die hier an der Ampel beteiligt sind, auch ihren Kolleginnen und Kollegen im Europaparlament und die dort verhandeln, deutlich machen, dass das wichtig ist. Mhm. Weitergeht.
Lassen Sie uns gerne noch auf die Asylzentren zu sprechen kommen. Sie haben es gerade erwähnt und auch da gibt es ja Bewegung in der Ampelkoalition. Beispielsweise Innenministerin Faeser hat gefordert, dass Familien und Kinder ausgenommen werden sollen von diesen Verfahren, in denen man dann in solchen Asylzentren landet, die Sie ja auch beschrieben haben als nicht schöne Orte. Und auch da stellt sich die Union quer. Also warum will man da Kinder und Familien sowas zumuten am Ende des Tages?
Ich glaube einfach, dass das Signal muss einfach ganz klar sein, wofür Asyl gewährt wird und wofür eben nicht. Eben nicht für diejenigen, die aus sicheren Herkunftsstaaten kommen oder keinen Anspruch haben hier auf Asyl. Und es ist so oder so, sind es keine leichten Entscheidungen, aber die müssen getroffen werden.
Und wie kann man da gewährleisten, dass das rechtsstaatlich abläuft, weil wir kennen ja beispielsweise auch die Bilder aus brennenden Camps auf griechischen Inseln. Wie kann man denn sowas mit gutem Herzen vermeiden, auch in solchen Zentren? Da könnte man sich auch vorstellen, wenn es so einen großen Zulauf gibt, dass wir auch solche Bilder erleben werden.
Gut, das wissen Sie ja, dass wir von Seiten der CDU-CSU-Fraktion uns insbesondere für die Kinder auch in Moria damals eingesetzt haben, auch für die Aufnahmen. Es war auch die EVP auf europäischer Ebene mit schnellen Maßnahmen. Natürlich sind es Zustände, die in der Form nicht vorkommen dürfen. Das muss absolut natürlich einen menschenwürdigen Standard haben.
Sagt Katja Leikert, heute hier im Sonntagsinterview bei Politik mit Stil. Sie ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss von der CDU. Frau Leikert, danke für Ihre Zeit.
Vielen Dank.